Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS 2 als Podcast.
Das ist Kontext mit dem Sachbuch-Trio mit Lesevorschlägen von Hans-Jörg Schulz, Thomas Häusler und Angelika Schett. Es begrüßt Sie Cornelia Kasis. Die Archive des Vatikan und das Dritte Reich. Geschrieben hat dieses Buch der Kirchenhistoriker Hubert Wolf. Er erklärt, warum Hitler nicht auf den Index kam und er knackt die Geheimnisse der Vatikanischen Archive. Hans-Jörg Schulz, was macht dieses Buch heute relevant?
Es geht ja darin um die Aufarbeitung eines sehr wichtigen und wahrscheinlich mutmaßlich wirklich recht dunklen Kapitels der katholischen Kirchengeschichte. Das kann erst jetzt aufgeklärt werden. Wie hat sich der Vatikan gegenüber dem Dritten Reich damals verhalten? Weil es ist so, dass die Päpste jeweils die Akten freigeben müssen. Und nun ist also die Zeit freigegeben, in der Papst Pius XI. Regiert hat. Von 1933 an hat er mit der Berliner Nazi-Regierung ein Konkordat abgeschlossen. In seiner Zeit wurde zum Beispiel Hitlers Mein Kampf nicht verboten. Man hat geschwiegen zur Judenverfolgung. Alles Fragen, die bisher relativ offen waren. Mhm. Und nun konnte Hubert Wolf in die Archive gehen und für sein Buch Papst und Teufel recherchieren, wie es wirklich war.
Gleich mehr über diesen Inhalt. Jetzt zunächst aber zu Ihnen, Thomas Häusler. Um eine großflächige Zeitreise geht es in Ihrem Buch. Das macht schon der Titel klar. Kulturgeschichte des Klimas von der Eiszeit bis zur globalen Erwärmung. Es sind ja immerhin 20.000 Jahre, die da auf 352 Seiten abgehandelt werden. Der Autor ist mitnichten Klimaforscher, sondern Historiker. Was macht das Buch für Laien lesenswert?
Ja, lesenswert macht das Buch, dass der Autor eben gerade kein Klimatologe ist, der uns mehr oder weniger verständlich die physikalischen Zusammenhänge des Klimawandels erklärt, sondern Wolfgang Behringer schaut mit den Augen des Historikers aufs Klima und er nimmt uns mit auf einen Spaziergang durch die Geschichte und er zeigt dabei, wie das Klima das Leben der Menschen stets stark beeinflusst hat. Und das ist gerade für Laien interessant, weil man sich nach der Lektüre viel besser vorstellen kann, wie sich der doch noch recht abstrakte Klimawandel auf unser Leben und unsere Gesellschaft auswirken könnte.
Mehr zur Kulturgeschichte des Klimas von der Eiszeit bis zur globalen Erwärmung später in dieser Sendung. Zu Ihrem Buch, Angelika Schett. Gepriesen wird es als eine vergnügliche Einführung in die Psychotherapie. Geschrieben hat es Laura James und das Thema sind die Helden unserer Kindheit und ihre Macken. Titel des Buches Tigger auf der Couch. Da wird offensichtlich der Ernst des Lebens mit spielerischer Leichtfüßigkeit gepaart. Was, Angelika Schett, hat Sie an diesem Buch fasziniert?
Ja, ich fand es mal vor allen Dingen eine unglaublich nette Idee. All die seelischen Handicaps, die ja das wirkliche Leben hier und da recht bitter machen, ausgerechnet bei den Figuren in den Kinderbüchern auszumachen. Gestalten, die uns ja begeistert haben, als wir klein waren, die uns in Traumwelten entführten, die unsere Lust überhaupt an Geschichten entfachten. Geschichten, die wir vorgelesen bekamen oder selber lasen. Also Geschichten, die wir vielleicht heute unseren Kindern vorlesen. Die Protagonisten dieser Geschichten sollen also alle eine Macke haben. Ja, haben sie, findet die Autorin. Aschenputtel leidet etwa an Harmoniesucht. Der Zauberer von Oz hat eine narzisstische Persönlichkeitsstörung. Ferkel als nächster Angehöriger von Pooh dem Bär oder Winnie der Pooh. Eine generalisierte Angststörung und Puderbär selber seinerseits als vorwiegend unaufmerksamer Typ gehört zu den Hyperaktiven, was ja heute auch sehr beklagt wird, ebenso wie Tigger, der auch im 100-Morgen-Wald lebt und als eben impulsiver Typus die Geschichten zum Laufen bringt, wie all seine Kollegen mit ihren Mäckchen im 100-Morgen-Wald. Und was mich daran auch begeistert, ist, dass die Geschichten für Kinder zeigen, dass Menschen mit Problemen und Schwierigkeiten innerhalb ihrer Gemeinschaft wertgeschätzt, respektiert und geliebt werden können. Etwas, was wir ja so im realen Leben heute oft auf der Seite lassen.
Angelika Schett, Laura James ist den meisten von uns kein Begriff hier in Europa oder hier im deutschsprachigen Europa. Was zeichnet die englische Autorin aus?
Also sie ist eigentlich Journalistin, sie hat selber 4 Kinder, sie hat sich sehr damit beschäftigt, weil sie offenbar auch in ihrem persönlichen Umfeld viel mit seelischen Schwierigkeiten zu tun hatte, und sie hat zusammengearbeitet, damit das auch alles korrekt ist, und es ist auch alles korrekt, was in dem Buch vorkommt, an psychischen Störungen, wie sie dargestellt werden, darauf komme ich noch, mit dem Psychiater und medizinischen Direktor des Hospitals in Harrogate. Also sie hat das alles sehr abgesichert, und das merkt man dem Buch auch an. Aus ihrer Optik ist es die Einführung in die Psychotherapie auf die vergnügliche Art. Sie findet, dass dann so dieses ganze Belastende wegfällt, wenn man das eben an diesen Figürchen, in diesen Geschichten festmacht. Nun, wie geht sie vor? Bei jeder Figur gibt es zuerst Angaben zum familiären Hintergrund, zum Auftreten und Verhalten der Figur und zu ihrer Ernährung. Und dann folgen Rubriken, Anmerkungen zu den Patienten, Persönlichkeitsstörung, Prognose und Behandlung. Und dann gibt es noch so einen Fragebogen, da kann man dann gucken, ob man Leute kennt, die sowas haben. Und das hat etwas, also es mag jetzt fast ein wenig unseriös klingen, aber es ist nicht. Also ich will mal ein Beispiel geben. Ich würde Ihnen fast sagen, Sie können wählen, ob Sie jetzt den Blaubart oder das Aschenputtel. Na, ich nehme mal das Aschenputtel, weil das vielleicht besonders, ja, der Typ hatte ja wirklich ein deutliches Problem. Ja. Also ich schlage mal, der war nicht fein zu seinen Frauen, beim Aschenputtel. Da steht jetzt zum Beispiel Anmerkung zur Patientin. Name Aschenputtel in Klammern Cinderella Aschenbrödel. Adresse? Der Palast. Nächster Angehöriger, ihr Ehemann, der Traumprinz. Nun, Diagnose, Harmoniesucht. Ihr ganzes Leben lang hat nämlich Aschenputtel es allen und jedem recht gemacht. Dadurch hat sie allerdings den Kontakt zu ihren eigenen Gefühlen verloren. Auftreten und Verhalten. Eher nervös, Stimme, Gesicht kindlich, gut gekleidet, wie es ihrem neuen königlichen Status geziemt. Also man nimmt an, dass sie auch besonders gerne luxuriöse Schuhe hat. Über ihre Ernährung existieren kaum Informationen. Es ist allerdings bekannt, dass sie im Hause der Stiefmutter nur Reste bekam. Die frühe Kindheit, da war sie glücklich, da hatte sie eine gute Mutter. Nun kam dann die böse Mutter, die Stiefmutter, und das ist schon mal problematisch, weil man ja bei Aschenputtel feststellen kann, dass sie nur gut und böse kennt. Sie kennt keine Zwischentöne. Das ist schon mal ein ziemliches Problem, und dann hat sie natürlich diese ganzen Misshandlungen und so weiter hinter sich. Es ändert sich, als sie den Ball besucht und den Prinzen hat. Endlich hat. Und dann, das ist ja nun die Geschichte, die wir alle kennen, wird dann so gesagt, dass Aschenputtel eine dramatische Dreiecksbeziehung geschaffen hätte. Sie spielt die Rolle des Opfers, weist der Stiefmutter die Rolle der Verfolgerin und dem Prinzen die des Retters zu. Die Tatsache, dass sie einen Mann heiratet, den sie kaum kennt, nur um ihrem Elternhaus zu entkommen, würde diese These untermauern. Und dann kommen die Fakten. Also wirklich reell, da können wir was mit anfangen. Geringe Selbstachtung, schwierige oder chaotische Kindheit. Um damit zurechtzukommen, hält man die Ordnung aufrecht, versucht es jedermann recht zu machen. Und es wird uns nicht wundern, dass man unter den Harmoniesüchtigen mehr Frauen als Männer findet. Dann gibt's die Prognose, also eben, dass die Harmoniesucht in eine Co-Abhängigkeit umschlagen kann und so. Dann wird auf andere Gestalten in Märchen verwiesen. Und dann auch die Behandlung. Was wäre jetzt gut für Aschenputtel, eine Psychotherapie? Das wird uns nicht wundern. Kindheit soll sie verarbeiten, Selbstwertgefühl aufarbeiten und so. Prinz und Aschenputtel wird auch eine Partnerschaftsberatung angeraten, damit sie auch das in ihrer Beziehung ein bisschen ausloten können. Das ist jetzt, und dann gibt's eben noch den Fragebogen, sind sie ein typisches Aschenputtel?
Aha. Und das ist ja dann immer günstig beim Märchen, dass die Geschichte aufhört, wo sie eigentlich noch weitergehen könnte und vielleicht ein bisschen weniger glanzvoll weitergehen könnte. Taugt die Methode? Eigentlich haben Sie schon gesagt, Sie finden, die Methode taugt, um wirklich grundlegende Kenntnisse zur Psychotherapie zu erwerben.
Ja, und zwar auf so eine nicht belastende Art. Vor allen Dingen muss ich sagen, hinten im Buch ist auch noch, sind viele Adressen. Also ich meine, das ist also richtig.
Psychotherapieadressen.
Ja, absolut. Und was man im Internet wo zu finden kann. Und das ist über jeden Verdacht erhaben. Das Interessante ist ja, dass man sich so genötigt fühlt, die Seriosität zu betonen, weil es ja um die Gestalten der Geschichte in den Geschichten für Kinder geht. Aber das Nette ist ja eigentlich, was ich ja vorhin schon angedeutet habe, dass genau diese Gestalten, die Geschichten ja so lebendig machen. Stellen wir uns vor, die wären alle ganz ordentlich, essen Frühstück, gehen in die Schule, machen anständig ihre Hausaufgaben. Das wäre ja keine Geschichte mehr. Und ich finde das so reizend, das wirft doch einen ganz anderen Blick auf all die Störungen, auch in unserem realen Leben.
Aber da würde mich dann schon noch interessieren, also gibt es irgendeine Figur in Märchen oder Geschichten, die kein psychisches Problem hat?
Keine Marke.
Ja, also Alice im Wunderland ist Ihnen noch irgendwie geläufig.
Ja.
Die hat kein Problem. Und interessant, der Psychiater, der eben damit beraten hat, sagt zum Schluss, die Person Alice sei uns weniger im Kopf als all die anderen Personen im Wunderland, die hochgradig Mischucke sind. Also hier will ich auch nochmal sagen, Name Alice, Adresse ländliches England, die nächsten Angehörigen die Eltern. Und sie hat keine Störung. Es wird gesagt, sie ist eine sehr ausgeglichene Person, die sich plötzlich inmitten einer Gruppe hochgradig dysfunktionaler Personen wiederfindet. Und was macht sie? Zum Beispiel, sie nimmt ja irgendwann was zu sich und dann wird sie ganz groß und nachher ganz klein. Und was sie ja versucht, ist immer so zu rekurrieren auf das, was sie kennt. Und sie verliert nie die Nerven, sondern sie bekommt das immer wieder hin, sich so in Beziehung zu setzen zu dem Irren und Wirren, dem sie da begegnet. Und was auch ist, sie zeigt das rechte Maß an Mitgefühl und Verantwortungsbewusstsein. Sie macht sich zum Beispiel Sorgen darüber, wer während ihres Aufenthaltes im Wunderland die Katzen füttert. Und obwohl das Baby der Herzogin, das ist ja diese böse Frau da, die immer alle köpfen möchte, mehr und mehr einem Schweinchen ähnelt, dieses Baby, möchte Alice es retten, da sie fürchtet, zu Hause würden die Herzogin oder ihre Königin es schlachten. Also Alices psychologische Mauern halten auch dieser dysfunktionalen Umgebung stand. Und dann möchte ich noch, vielleicht sind Sie völlig normal, da gibt es folgende Fragestellungen. Bewahren Sie in den meisten Situationen die Ruhe? Gelingt es Ihnen problemlos, sich unterschiedlichen sozialen Situationen anzupassen? Und ich sage noch eins, das finde ich nämlich sehr gut, sind Sie in der Lage, Ihre innersten Wertvorstellungen angesichts starker Opposition zu behaupten und Ihre eigenen Moralvorstellungen nicht aufzugeben?
Also so das finde ich noch eine gute Definition. Psychotest, um zu gucken, ob man eben selbst eine große Marke hat oder eher zu den Normalos gehört.
Ja, und ich finde eben beim Lesen, das muss man ja dann nicht so eins zu eins machen. Das ist einfach auch ein Spiel, aber ich finde es reizend und eben, jeder, der eine Macke hat, kann sich freuen, weil man das Gefühl hat, man bringt
gute
viel mehr.
Gesellschaft.
Ja, nein, man bringt viel mehr zum Pulsieren.
Gut, danke Angelika Schett. Hier noch einmal die Angaben zum Buch. Laura James, Tiger auf der Couch, die Helden unserer Kindheit und ihre Macken, erschienen als Ullstein-Taschenbuch. Schweizer Radio DRS 2, Sie hören Kontext mit dem Sachbuchtrio. Zum zweiten Buch. Wolfgang Behringer, Kulturgeschichte des Klimas von der Eiszeit bis zur globalen Erwärmung. Thomas Häusle, wenn Sie Behringers Tour d'Horizon auf eine Grundaussage reduzieren müssten, wie hieße die?
Ja, am wichtigsten an Wolfgang Behringers Aussagen ist sicher, dass die Menschen seit der Eiszeit immer wieder von ganz beträchtlichen Klimaschwankungen betroffen waren und dass sie sich immer irgendwie damit arrangieren konnten. Früher gab es ja zwar diese technischen Möglichkeiten nicht, über die wir heute verfügen. Und diese Einsicht, die führt den Autor auch dazu, uns heute Mut zuzusprechen. Also mit der Erfindungsgabe und der überragenden Überlebensfähigkeit, die unsere Spezies immer wieder bewiesen habe, so sagt Behringer, damit sollten wir auch dann das zukünftige Klima meistern können, wie es auch kommt. Was auffällt ist, dass Wolfgang Behringer findet, dass die Wärme den Menschen im Großen und Ganzen sehr zuträglich gewesen ist. Wann immer es wärmer wurde, selbst wärmer als es heute ist, immer dann ging es den Menschen besser und dann machten sie einen Entwicklungssprung. Und diese These zieht sich wie ein roter Faden durch das Buch. Also zum Beispiel stiegen die Temperaturen vor 6000 Jahren stark an. Es wurde im Schnitt 2 bis 3 Grad wärmer. Das klingt jetzt noch nicht so viel, aber ist beträchtlich viel. Es ist auch wärmer als es heute ist noch. Und in dieser Zeit ereignete sich die sogenannte Neolithische Revolution. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen sperrig, aber das war im Wesentlichen die Zeit, in der die Jäger und Sammler sesshaft wurden, anfingen Vieh zu züchten und Getreide anzubauen. Und aus dieser neuen Sesshaftigkeit entstanden die ersten Städte in der heutigen Türkei, im Nahen Osten, und daraus die ersten Hochkulturen in Mesopotamien, Babylonien und so weiter. Und das angenehm warme und stabile Klima dieser Zeit hat die Entwicklung des Zivilisationsmotors Landwirtschaft stark befördert, sagt Behringer. Eine Warmperiode gab es dann auch zum Beispiel zu der Zeit, als das Römische Reich entstand. und auch wieder im Hochmittelalter, so um 1000 bis 1300. Und auch in diesen warmen Perioden machten die Menschen einen Entwicklungssprung. Also das Römische Reich ist ja bekannt für zivilisatorische Errungenschaften. Und auch im Hochmittelalter, nach dem sogenannten finsteren Frühmittelalter, haben sich dann wieder neue Städte gebildet und so weiter. Und wann immer es kälter wurde, dann ging es den Menschen schlechter, sagt Wolfgang Behringer. Also zum Beispiel im Frühmittelalter, die Zeit habe ich gerade eben angesprochen, da gab es wegen der Kälte zahlreiche Missernten und Hungersnöte und die Sterblichkeit stieg dadurch. Nördlich der Alpen drangen die Gletscher weit vor, zum Beispiel Grindelwald war unter Eis. Die Menschen gaben deswegen viele Siedlungsplätze ganz auf und die Bevölkerungszahl sank wohl stark unter die Zahl, die es vorher noch gegeben hatte zur Römerzeit. Ähnliches geschah dann noch einmal in der sogenannten Kleinen Eiszeit, die ist noch gar nicht so lange her, das war so zwischen 1300 und 1800. Und damals gab es sogar Winter, in denen im Mittelmeer Eisschollen trieben. Und was ich gut finde, ist, dass Wolfgang Behringer nicht den Fehler macht, das Klima als allein verantwortlich für irgendwelche geschichtlichen Vorgänge hinzustellen. Aber auf jeden Fall bleibt schon nach der Lektüre der starke Eindruck zurück, dass die Wärme für die Menschen besser sei als die Kälte. Er begründet seine Schlüsse immer gut und legt auch unbeantwortete Fragen offen. Das finde ich gut. Dadurch kann man sich seine eigene Meinung bilden. Weniger gut finde ich, dass Behringer immer wieder mal Zweifel an den Prognosen der Klimatologen für den aktuellen Klimawandel sät. Natürlich sind diese Prognosen überhaupt nicht sakrosankt, man muss und darf die anzweifeln, aber Behringer stichelt nur ab und zu ein bisschen gegen diese Aussagen und hat eigentlich keine fundierte Begründung, warum er das macht. Und das ist schade, weil sonst ist das Buch wirklich sehr lesenswert.
Also, dass die Wärme gut tut, das glaube ich mal unbesehen so. Aber was ich mich jetzt frage, wir sprechen immer von einem Nord-Süd-Gefälle.
Ja, das ist sicher die Frage. Und ich meine, das Buch ist sicher europazentriert. Das hat auch damit zu tun, dass man natürlich für die meiste Zeit einfach eine bessere Quellenlage hat. Deswegen kann er gerade auch im Mittelalter und so weiter sich da viel mehr natürlich umtun. Und was man auch nie vergessen darf, ist, es hängt immer sehr damit zusammen, ist die Wärme zum Beispiel Wasser eher feucht oder trocken. Mhm. Und zum Beispiel heute ist dann auch noch die Frage, da wird es in Afrika sicher sehr viel wärmer werden, sind die Prognosen, aber eben auch trockener. Und das ist natürlich schlecht. Die Sahara, die war ja mal vor etwa 6000 Jahren wahrscheinlich recht warm, aber eben auch feucht. Und damals gab es da auch vermutlich dann Hochkulturen. Es ist also nicht nur die Wärme allein.
Thomas Häusler, Sie haben gesagt, er stichelt gegen die Klimaforschung ab und an. Wie Sie das jetzt geschildert haben, könnte sich das ja auch so lesen wie als Kritik an der, in seinen Worten, vielleicht Hysterie über die Klimaerwärmung, dass wir da nicht so aufgebracht sein sollten.
Das ist es sicher, ja, das denke ich. Also dieser Grundgedanke, der steht schon immer wieder da, kommt mal ein bisschen klarer an die Oberfläche, mal ein bisschen weniger. Es hat einen Epilog, wo das dann auch also ausgedeutscht diskutiert. Da bin ich mit ihm nicht so einverstanden, aber ich finde, der Blick eben auf die Geschichte ist, wie er schon darlegt, halt wirklich dazu geeignet, uns ein bisschen gelassener zu machen und einfach auch mal die ganze Sache ein bisschen von der anderen Seite anzuschauen und halt zu überlegen. Eben, also die Menschen haben immer überlebt und wir sollten uns dann nicht einfach nur ins Boxhorn jagen lassen.
Und das kann natürlich zur gegenteiligen Position verführen, wenn man sagt, es ist ja immer noch mal gut gegangen, dann heißt es mit anderen Worten, ach, wir müssen eigentlich gar nichts Richtiges machen, um unser Klima zu retten.
Das ist richtig und ich denke, da eben, also da muss man dann auch ins Nachdenken kommen, weil die Frage ist ja die Leute haben es immer, die Menschheit hat es immer wieder geschafft zu überleben, aber ich meine, daneben sind vielleicht auch ganz viele dann über die Klinge gesprungen, von denen heute keine Quellen künden wie das in der heutigen Welt aussehen würde, wenn Tausende von Menschen oder Millionen von Menschen unter die Räder kommen, das ist dann auch wieder kein angenehmer Gedanke.
Thomas Häusler, wie lesbar ist das Buch?
Da Wolfgang Behringer eigentlich recht konsequent auf wissenschaftlichen Slang verzichtet, finde ich, ist es sehr gut lesbar. Und immer wieder hat man kleine Aha-Erlebnisse, wenn er geschichtliche Ereignisse, die man kennt, in einen neuen Zusammenhang mit klimatischen Zuständen stellt. Und das macht dann natürlich Spaß, wenn es Klick macht im Hirn. Man sieht, man kann etwas von einer anderen Seite betrachten.
So, noch einmal die Angaben zum Buch Wolfgang Behringer, Kulturgeschichte des Klimas. Von der Eiszeit bis zur globalen Erwärmung, erschienen bei CH Beck.
Danke, Thomas Häusler. Hubert Wolf, die Archive des Vatikan und das Dritte Reich. Hubert Wolf, der Kirchenhistoriker, gibt Einblick in die Gedankenwelt von Päpsten, Kardinälen und Bischöfen. Da fragt sich jetzt zunächst einmal Hans-Jörg Schulz, wie kommt er denn an die wahnsinnig gehüteten Geheimnisse des Vatikans ran?
Das klingt ja nicht nur nach Geheimarchiv, sondern auch nach geheimnisvoll und unheimlich spannend. Wir denken so ein bisschen an Dan Brown und seinen Thriller Illuminati, also kilometerlang verstaubte Regale und alte, zerfletterte Folianten. Aber die Wirklichkeit sieht doch ziemlich anders aus, sagt Thomas Wolf. Man muss zunächst mal wissen, die Vatikanarchive sind Privatarchive des Papstes. Das heißt, nur der Papst darf bestimmen, wann wird geöffnet? Und 2003 hat Papst Johannes Paul II. Angeordnet, die Archive bis 1939 freizugeben, also bis zum Ende des Pontifikats von Pius XI., der seit 1922 dran war. Und seit 2003 konnte Hubert Wolf gewissermaßen sich vergraben in diesen Geheimarchiven in Rom. Und ich habe ihn vorgestern besuchen können in Münster an seinem Lehrstuhl und habe ihn gefragt, wie denn diese Geheimarchivarbeit nun war. Und er sagt, es hat leider nichts mit der Spannung zu tun. Es ist richtige Recherchearbeit in der Bibliothek, leider einer personell völlig unterbesetzten Bibliothek, sodass man nur sehr langsam vorankommen kann. Also Akten über Akten. Er hat insgesamt 100.000 Akten gesichtet und für die Zeit von 1922 bis 1939. Mhm. Relativ unspektakulär. Handschriftliche Akten, kleine Notizen, die sich dann zu einem großen Puzzle zusammengesetzt haben.
Die Päpste, Kardinäle und Bischöfe haben sich ja einem weltgeschichtlichen Kampf gegen das Böse verschrieben. Erlagen sie zum Schluss selbst dem Bösen?
Also sie wussten zumindest nicht so richtig, wie sie mit dem Bösen umgehen sollten in dieser Zeit. Der Teufel, das war für die Päpste, das waren zwei Ideologien. Die eine Ideologie kam von Stalin, der Kommunismus, gegen den die katholische Kirche ankämpfte. Und die andere war die Person Adolf Hitlers, den man, glaube ich, sehr lange in Rom auch unterschätzt hat. Das wird aus vielen Notizen deutlich. Der Chefdiplomat damals im Vatikan, Eugenio Pacelli, war vorher Nuntius in Deutschland gewesen. Er wurde später Pius XII., der oft als Hitlers Papst tituliert wurde. Und Pacelli und Pius XI. Dachten, man könnte mit Hitler ähnlich umgehen wie mit Mussolini, mit dem man ja auch ein Konkordat abgeschlossen hat und dadurch erreicht hat, dass der Vatikan unabhängig wurde als Staat. Der Papst lobte Hitler immer wieder ausdrücklich dafür, dass er sich eindeutig gegen den Kommunismus aussprach. Also man kriegt den Eindruck nach den Forschungen, dass im Wettstreit der Ideologien Rom sagte, der Faschismus ist das geringere Übel im Vergleich zum Kommunismus.
Da war Rom ja nicht alleine.
Nein, da war Rom nicht alleine. Also trotzdem stellt Hubert Wolf eindeutig fest, als Fazit aus seiner Recherchen, es hat keine innere Affinität zwischen Nationalsozialismus und Katholizismus auch damals gegeben. Es war eher so etwas wie ein taktisches Verhalten. Man wusste nicht so richtig, zum Beispiel in der Judenfrage, die unter dem Kapitel Molto Delicato abgehandelt wird in den Papstarchiven. Also sehr heikel das Ganze. Da hat man nicht gewusst, wie sollen wir vorgehen. Wenn wir schweigen, können wir vielleicht dafür sorgen, dass wenigstens wir Katholiken nicht auch drankommen. Wenn wir etwas sagen, wie es zum Beispiel die holländischen katholischen Bischöfe damals getan haben, gegen die Judenverfolgung, dann haben die Deportationen von Juden zugenommen. In dem Fall, die Nazis haben also genau andersrum reagiert. Man war damals sehr verunsichert und dadurch muss einfach der Eindruck entstehen, hier hat der Papst häufig mit dem Teufel paktiert.
Mhm. Heißt das, dass die Kirchengeschichte umgeschrieben werden muss?
Also vieles von dem konnte man ja vermuten und das ist jetzt dann auch Realität geworden. Was man sicher neu zur Kenntnis nehmen muss, es sind so einige Fakten, dass zum Beispiel Pius XI. An einer Enzyklika zum Thema Antisemitismus gearbeitet hat, die aber nie veröffentlicht wurde, weil man annehmen kann, dass Pius XI. Schweren Zucker hat und häufiger ins Koma verfallen ist und dann auch gestorben ist, also wahrscheinlich die November-Pogrome damals gar nicht so wahrgenommen hat, 1938. Dadurch ist diese Enzyklika zum Beispiel nie rausgekommen. Also solche Hintergründe, die sind natürlich relativ neu.
Wie hat sich der Autor eigentlich, vielleicht haben Sie das schon gesagt und es ist mir nicht geblieben, aber ich frage mich jetzt, wie hat der Autor es geschafft, überhaupt den Zugang zu bekommen?
Ja, also er hat jetzt den direkten Zugang nicht zuletzt durch Kardinal Ratzinger bekommen, der ihn kennt, weil Hubert Wolf ist einer der renommiertesten deutschen Kirchenhistoriker und Ratzinger kannte ihn. Er hat mir auch gesagt, man braucht man braucht nicht mal ein Taufbuch. Man muss einfach nur die Qualifikation als Rechercheur und Kirchenhistoriker mitbringen und man muss sich da reinknien und man muss die Dinge auch selber finanzieren. Das zahlt der Vatikan nicht. Und Wolf hat den renommiertesten Forscherpreis in Deutschland, den Leibniz-Preis, bekommen, der immerhin 1,5 Millionen Euro beträgt. Und dadurch konnte er sich das leisten, diese aufwendige Arbeit zu machen.
Und das wurde nicht kontrolliert, oder?
Das wurde nicht kontrolliert. Das ist völlig frei. Er sagt auch selber, ich habe viel in diesen Unterlagen entdeckt, wo ich eigentlich in Konflikt kommen müsste. Als katholischer Theologe komme ich in den Konflikt. Kann ich das verantworten, als Historiker überhaupt zu veröffentlichen? Und er hat gesagt, ich habe mich einfach immer für die Wahrheit entschieden.
Molto delicato.
Molto delicato, auch für ihn.
Danke, Hans-Jörg Schulz. Die Geheimnisse der Vatikanischen Archive, die Kulturgeschichte des Klimas und die Helden unserer Kindheit und ihre Marken. Das waren die Themen in dieser Ausgabe des Sachbuchtrios. Wie immer bitte ich Sie zum Schluss der Sendung noch einmal um die Angaben zum Buch und natürlich auch um eine Empfehlung. Hans-Jörg Schulz.
Mein Autor heißt Hubert Wolf. Das Buch heißt Papst und Teufel, die Archive des Vatikan und das Dritte Reich, erschienen im CH Beck Verlag. Es kommt heute auf den Markt, also aktueller können wir gar nicht sein. Und die kleine Anregung noch. Dieses Gespräch, das ich mit Hubert Wolf geführt habe, das senden wir am Sonntag, den 7. September in den Perspektiven um 8.30 Uhr hier auf DRS2. Dann kann man diesen leidenschaftlichen Rechercheur auch mal persönlich kennenlernen.
Thomas Häusler.
Wolfgang Behringer, Kulturgeschichte des Klimas, von der Eiszeit bis zur globalen Erwärmung, erschien auch bei CH Beck. Ich empfehle dieses Buch allen, die den Klimawandel einmal unter einem anderen Aspekt als dem naturwissenschaftlich-physikalischen betrachten wollen. Man lernt viel darüber, wie die Menschen auf die sich ändernde Umwelt reagieren. Und das ist in der aktuellen Klimadebatte, wie wir ja auch schon gesagt haben, sicher nur von Vorteil. Und am Schluss ist es schon lesenswert, wenn man nur einmal in einer Diskussion mit dem Wissen prahlen kann, dass in der kleinen Eiszeit sogar der Po in Venedig öfters zugefroren war.
Angelika Schett.
Laura James, die Autorin, Titel Tiger auf der Couch, erschienen im Ullstein Verlag. Und ich empfehle es allen, die finden, dass wir häufig im realen Leben ein bisschen zu normal funktionieren und die sich wieder neu inspirieren lassen wollen von den Geschichten der Kindheit und gleichzeitig aber auch etwas erfahren möchten über das, ja, was uns eben oft nicht so normal sein lässt.
Angelika Schett, Thomas Häusler und Hans-Jörg Schulz, ganz herzlichen Dank für Ihre Lesevorschläge.
Das war ein Podcast von Schweizer Radio DRS2. Weitere Ausgaben dieser Sendung sowie andere Sendungen können Sie auf unserer Website drs2.ch nochmals hören oder diese und andere Sendungen bequem als Podcast abonnieren. Wie das geht, erfahren Sie ebenfalls auf drs2.ch unter der Rubrik Podcasts.